Ja, Maruka, schön, dass ich Sie nach all den Jahren mal wieder interviewen kann.
Willkommen.
Danke, willkommen. verstehe ich das richtig, dass Ihr größtes Anliegen ist, die Menschen auf die Frage, wer bin ich, hinzuweisen?
Als eine Möglichkeit. Ich bin größtenteils davon weggekommen, über das Wunderbare zu sprechen, zu dozieren, weil das Wunderbare unaussprechlich ist, schon der größte deutsche Mystiker Eckhart, Meister Eckhart, sagte ja, alles was in der Gottheit ist, ist eins. Und darüber ist nichts zu sprechen. Deswegen ist es müßig, über Gott, das Göttliche oder das Selbst zu philosophieren. Und wenn Menschen zu mir kommen, dann findet entweder normaler menschlicher Umgang statt, Leben, oder im Satsang sitzen wir dann in Stille. Oder, wie Sie jetzt gesagt haben, verweise ich auf das Selbst. Und für denjenigen, der glaubt, nicht das Selbst zu sein, nicht das Wunderbare zu sein, nicht das Göttliche, über die Möglichkeit, durch Selbsterkrönung, durch das Hinterfragen mit der Frage, wer bin ich, zu erkennen, dass ich Friede selbst bin, dass ich das Glück selbst bin. Also kann man sagen, ja, ich verweise auf die Frage, wer bin ich.
Aber es geht nicht um eine Antwort, oder die Antwort ist auf jeden Fall jenseits von Worten.
Das ist richtig. Solange noch eine Antwort kommt oder eine Antwort erwünscht wird, wir uns festklammern an Definitionen, können die, das ist die Natur der Sache, die Natur des Geistes, diese Antworten können eben nur wiederum aus dem Geist kommen. Sind also begrenzt, sind also nicht das Absolut. Nein, es ist eher so, dass durch Selbsterkundung man still wird, etwas Ungestörtes, Ungeteiltes erfährt. Der Frieden, der allem zugrunde liegt.
Und die Menschen kommen wegen diesem Frieden, wegen dem Göttlichen zu Ihnen?
Ja, wegen dem Frieden. Aber zuerst, so glaube ich sagen zu können, kommen sie, weil sie glücklich sein wollen. Und weil sie spüren, dass ich glücklich bin. Weil sie den Frieden wahrnehmen. Eher wahrnehmen, so sagen sie, behaupten sie, als in ihrem Alltagsleben. Und ich kann sie beruhigen und sagen, das Alltagsleben ist kein Problem. Finde die Quelle des Ichs, finde das Jetzt. Und dann ist dieses Unberührte, Unaussprechliche, dieser Friede immer hier und der Alltag, wie auch immer der sein mag, kann gelebt werden, besser gelebt werden.
Dieser Friede ist eigentlich alles das, was es gibt, oder?
Ja. Aber ich glaube, es wird sie so vielen Menschen eben aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund dessen, was in ihrem Leben geschieht, was schwer zu akzeptieren ist oder was nicht wünschenswert ist, so überschattet, dass dieser Friede scheinbar nicht hier ist, nicht wahrgenommen wird. So wie wir an einem bewölkten, grauen Tag die Existenz der Sonne vergessen. Aber die ist ja sogar des Nachts da. Nur unser Auge kann diese Strahlung, diese Wellenlänge des Sonnenlichtes, die auch in der Nacht da ist, nicht sehen, sondern nur am Tag. Der direkte Schein da ist, des Lichts. So wird von vielen auch der Frieden übersehen. Auch weil unsere ganzen Kulturen, unsere Gesellschaft, zwar manchmal in der Politik, wie auch immer, über Friede gesprochen wird, aber in Wirklichkeit keine große Wertigkeit beigemessen wird. Für mich aber ist das Kostbarste. Der Juwel des Seins, der Friede, der allem zugrunde liegt.
Aber die meisten Menschen sind irgendwie verstandesorientiert. Also für die besteht das Leben aus ihren Gedanken und Wahrnehmen und Gefühlen.
Ja, dementsprechend erfahren sie ihr Leben, nehmen es wahr, manche erleiden es dementsprechend.
Da aber jeder eben Teil des Lebens ist, heißt das, das Leben will das so, das will dieses Versteckspiel anscheinend.
Nein, das glaube ich nicht. Nur vielen fehlt der Mut und die Kenntnis, wahr zu sein, wahrhaftig zu sein. Sieht nicht, dass dadurch alle Begrenzungen, alle scheinbaren Fesseln sich auflösen. Aber dem Leben, das doch so wunderbar ist, für uns alle die Möglichkeit gibt, zu sein, auch miteinander zu sein, uns zu erfreuen, dem möchte ich das nicht in die Schuhe schieben. Das Leben sei schuld. Nein, das Leben ist wunderbar. Es ist eben so, dass der Weise im Leben immer dieses Wunder sieht, das Glück, das Sein. Das Göttliche. Und viele aber das anders wahrnehmen. Sagen, das ist nicht meine Erfahrung. Oder ist nur manchmal meine Erfahrung.
Hat praktisch das Streben nach Glück, was ja eigentlich alle Menschen teilen, schon eine spirituelle Note?
Streben nach Glück ist völlig normal. Jedes Wesen strebt nach Glück. Jedes Wesen neigt sich dem zu, was ihm etwas bringt. schon eine Amöbe, ein Einzel, dehnt sich in eine Richtung aus, wo es Freude erfüllt, Form von Nahrung oder wie auch immer. Das war also natürlich. Spirituell wird es dann, wenn erkannt wird, dass wir diese Natürlichkeit verloren haben und ein Erstreben da ist nach Einssein oder nach dem natürlichen Glück. Dann kommt das Spirituelle mit hinein. Eine beseelte Orientierung. Die ist an sich günstig. So lange günstig, bis derjenige wieder erkannt hat, dass selbst dieses Bestreben sich erschöpft hat, da er bereits dieser Frieden ist. Oder indem ein Meister auftaucht und denjenigen darauf verweist. Sagt genug, genug gesucht, genug gestrebt, genug gelitten, genug Verzweiflung, genug Verlorenheit. Schau, schau nach. Alles ist bereits hier.
Was ist der Unterschied zwischen Glück und Vergnügen?
Glück und?
Vergnügen.
Vergnügen.
Ist es im Grunde das gleiche Streben oder ist da irgendwie was?
Sicherlich liegt im Vergnügen auch das Streben danach, glücklich zu sein. Und es wird ja auch erfahren. Durch das Vergnügen wird ja allerdings temporär durch die Erfüllung von Wünschen oder durch die Aktivierung von Reizen, Sinnesreizen, wird Freude auch wahrgenommen oder Erfüllung wahrgenommen oder durch die Stimulierung auch von Genüssen beispielsweise, die genossen werden. Ist Vergnügung hier, ist Freude hier, allerdings ist es temporär. Und muss dann wieder diese gleiche Stimulanz da sein oder mehr Stimulanz, weil das Gehirn nicht mehr so Freude wird bei Wiederholung. Am Vergnügen ist an sich nichts Schlechtes. Ich bin ja kein Moraliker, der sagt, das ist schlecht, sollen Sie sagen, das ist gut. Jeder kann erfahren, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut. Glückseligkeit aber ist eingehen oder erkennen, eingehen in das Ursein, das, was jeder ist. Was auch durch das Vergnügen offensichtlich wird. Nur die Form ist eben eine andere. Und es gibt eben eine quantitative Dimension, eine materielle Dimension und eine sinnliche. Ich könnte beinahe sagen, dass das wahre Glück transsinnlich ist, über die Sinne hinausgeht. Aber das ist schwierig zu verstehen und wird dann auch ein bisschen kompliziert. Denn wenn keine Sinne hier sind, was wäre wahrzunehmen? Wer nimmt etwas wahr? In diese Richtung geht ja auch diese Frage. Wer bin ich? Dass, wenn alles genossen wurde oder erlitten wurde, immer noch die Reflexion erfolgen muss, wer ist es eigentlich, der hier ist? In dem all das geschieht. Kann nur geschehen, wenn ein Moment von Stille hier ist. einen Moment von Halt, von Stopp, von Einhalt. Ja? Einhalt. Oder wie man es auch in vielen Traditionen, religiösen Traditionen, philosophischen Traditionen, spirituellen Traditionen, durch Einkehr oder Meditation, Betrachtung, Reflexion und so weiter. Versucht zu erfahren, zu erkennen. Da die Resultate aber von all dem auch wieder nur im Sinnlichen liegen oder im Mentalen, verweise ich auf die Möglichkeit, dass etwas hier ist, was selbst all das nicht nötig hat. Wo einem klar wurde, dass eben selbst diese Trennung nicht da ist. Dass ich nicht einmal einkehren muss, nicht einmal versinken muss in etwas, sondern dass immer hier ist. Und dann, ja, deswegen will ich das dann alles auch nicht mehr als spirituell bezeichnen, sondern als natürliches Sein. Wie es ja auch heißt. Oder beschrieben wird in den alten Schriften. Sahaja Samadhi. Natürliches Sein. Oder natürliches erleuchtetes Sein.
Und Identifikation ist praktisch das Hindernis.
Zweifelsfrei ist die Identifikation mit dem Körper und unserer Person, mit der Person, da ein Hemmschuh. Um im natürlichen Sein zu sein. Der Körper ist begrenzt, zeitlich und materiell. Und die Person auch. Und das natürliche Sein unbegrenzt. Deswegen kann man auch sagen, dass der Geist und die Person niemals hier eintreten. Niemals eintreten in diese Stille. In den Frieden. Tausende Jahre haben es ernsthafte Sucher, ernsthafte Philosophen versucht, hierher zu kommen. Diejenigen, die es erlangt haben, haben dann all das, was vorher ihnen gedient hat, möglicherweise um den Geist auszurichten, um zu konzentrieren, sein lassen.
Und der Lehrer oder Meister, das ist also der Daumen, der auf den, oder der Finger, der auf den Mond zeigt.
Ja. Ja. Finger, der auf den Mond zeigt. Deswegen heißt es, konzentriere dich nicht auf den Finger, schau gleich eher in die Richtung zum Mond. Aber was ist der Mond? Wie sagt der Einstein wieder? Der Mond ist nur hier, wenn wir hinschauen. Wenn ich hinschaue, gibt es keinen Mond. Deswegen der Finger, der zum Mond zeigt, kommt ja auch wieder woher? Kommt aus dem Herz. Aus dem Herz. Der Güte des Meisters, der wunderbarerweise absichtslos, dennoch die Absicht hat, die Ignoranz und das Leiden der Menschen zu mindern, sie zu verweisen auf Wirklichkeit. Und dabei strömt so viel Liebe. Alles ist möglich.
Empfinden Sie Erfüllung, wenn Sie merken, dass Leute, Menschen, die zu Ihnen kommen, lebendiger werden, mehr sie selbst werden, authentischer werden?
Das geschieht. Ja, sicherlich. Sicherlich. Das ist ja ganz, normal. Das geht ja Ihnen auch so, dass wenn Sie mit Menschen, wenn Sie jemanden treffen und die sich gegenseitig stimulieren, dann erfreut sie das oder erheitert sie das oder erleichtert sie das. Und sie müssen sich da deswegen dann nicht an die Brust heften und stolz sein oder wie auch immer. Insofern ist es nicht wie eine Arbeit, wie die Arbeit eines Therapeuten oder möglicherweise eines Arztes, der sich doch sicherlich auch freut, werden Menschen gesund. Der Guru geht ja aber nicht davon aus, dass der Mensch krank ist, sondern an sich das Selbst. Nur der Irrglaube des Menschen lässt ihn glauben, nicht gesund zu sein oder unglücklich zu sein oder getrennt zu sein und so weiter. Sicherlich, natürlich gibt es Körper, die nicht in Harmonie sind. Dann nennen wir das krank. Oder Geister, die verwirrt sind oder fantasieren oder sich trennen und so weiter. Das nennen wir dann geistige Krankheit. Nicht so, dass ich mir dessen nicht bewusst bin.
Ist es förderlich, sein Leben mit Menschen zu teilen, die ähnlich ausgerichtet sind?
Ob das förderlich ist?
Ja.
Absolut. Absolut. Ich möchte nur die Form nicht festlegen. Weil dadurch wieder Zwang entsteht. Aber es ergibt sich ja von selbst, dass man sich mit den Menschen umgibt oder angezogen fühlt von den Menschen, die Ähnliches lieben wie ein selbst. Ist auch bei anderen Menschen so. Menschen, die sich für Kunst interessieren, gehen mit Künstlern um oder Kunstfreunden um. Andere Menschen, die vielleicht das Arbeitsmilieu lieben beispielsweise, rechtschaffen sind oder stolz auf ihre Arbeit, haben da Umgang darin und haben eine Wertigkeit darin. Fühlen sich da eher wohl, wie bei anderen. Ganz normal. Schon Sakyamuni sagte ja, der zu Buddha wurde, noble Gesellschaft, das halbe Pfand zur Erleuchtung. So wird es zumindest übersetzt heute. Auch das Wort Samadhi. Er meinte auch, dass natürliches Sein nicht ein entrückter Zustand ist. Und noble Gesellschaft meinte er sicher nicht, da er selber eher ein Prinz war, der aus dem Adel kam, meinte er nicht unbedingt diese Gesellschaft, sondern noble in der Ausrichtung. Ausrichtung auf Freiheit. Ja. Ausrichtung auf das Selbst. Denn früher oder später werden uns nämlich das, was mit dem wir uns beschäftigen und abgeben oder umgeben, auch Auswirkungen auf uns haben. Sicherlich, wenn jemand das selbst erkannt hat, dann ist er frei davon. Und kann tun und lassen, was auch immer geschieht. Nichts verhaftet an die Auswirkungen seines Handelns oder seiner Umgebung. Auch selbst die meisten Fälle leben auch in friedvoller Umgebung. Friedvolle Umgebung, würdevolle Umgebung.